Werbung!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Arndt, Philipp, meistens sitzt du in Berlin und ich in Bremen, heute sitzt du in Heidelberg und ich in Rheine. Wir haben Auftritte hinter uns und reden über alles, was wichtig ist in dieser Woche. Und da ist natürlich immer, wenn wir aufzeichnen, gerade die Champions League vorbei.
Ja, immer gerade die Champions League vorbei. Und Leverkusen, obwohl sie einen großen Aufschwung gemacht haben, wieder mal mit einem roten Doppeldeckerbus am Trafalgar Square vorbeigebrettert sind, haben verloren, sind draußen. Arsenal ist weiter und hinter einer der großen Favoriten für mich auf den Triumph in der Champions League. Bodo Glimt, das große Bodo Glimt-Abenteuer ist vorbei. Man hatte ja gedacht, die kommen jetzt einfach immer weiter, weil sie im Hinspiel Sporting Lissabon richtig abgefiedelt haben, aber jetzt 5:0 verloren. Da muss doch auch deinem fast ein bisschen erkalteten Romantikerherz ein bisschen warm geworden sein.
Na, so erkaltet ist es auch wieder nicht. Aber ich fand einfach schön, es war so ein klassischer Champions League-Abend wie früher, diese klassischen K.O.-Runden, wo man dann noch so eine fiebrige Aufholjagd hat und so. Das haben wir ja viel zu selten eigentlich bei den Spielen. Und ich habe noch nie ganz viel, ehrlich gesagt, mit Sporting Lissabon emotional verbunden. Aber das war gestern ein Abend, da hast du zugeguckt und gedacht, ja, geil, so müssen solche Europacup-Spiele auch sein.
Und wie es mit der Champions League weitergeht, unter anderem, ob eventuell über die 5-Jahres-Wertung noch irgendwas drin ist oder möglicherweise auch noch ein 5. Platz für uns in der Champions League wartet. Das besprechen wir nach dem Intro und dann geht es natürlich auch um Dennis Aitekin, um den Videobeweis, um kalibrierte Linien, darum, wie Rocco Reitz möglicherweise jetzt ein neues Glück in Leipzig findet und so weiter. Das wird Aufregerthemen ohne Ende, aber jetzt erstmal das Intro.
Ein ganz neues heute.
Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Das war jetzt ein ganz schlechter Cliffhanger von mir. Es war natürlich kein neues Intro. Es war wie immer.
Ich hab's
es
gemerkt.
War digital.
Ich hab's gemerkt.
Aber ich wollte einfach mal was anderes sagen. Ja, gut. Wo fangen wir an? Also erstens, die Bayern haben zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht gespielt, aber ich habe ein gutes Gefühl für die Bayern. Die lassen wir einfach jetzt mal raus.
Ja, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Sie werden locker weiterkommen. Wahrscheinlich mit dem 6. Torhüter aus der D-Jugend, den sie noch akquiriert haben, um möglicherweise dann das Tor zu hüten. Aber es wird auch egal gewesen sein. Präsenz, Futur 2, passiv. Ansonsten können wir aber feststellen, dass die Reise von Leverkusen vorbei ist. Und ich muss ja nach wie vor sagen, Arsenal ist eine Mannschaft, die finde ich einfach, obwohl es in Emirates Stadion nicht so richtig atmosphärisch ist und obwohl die Mannschaft mitunter auch ein bisschen kühl ist und ich zum Beispiel auch diese Eckenvariante, wo sie den Torwart bedrängen, richtig räudig finde, trotz allem glaube ich, das ist die Saison, in der endlich mal Träume wahr werden. Ich glaube, die letzte Meisterschaft, die englische von Arsenal, ist glaube ich 2004, 2005 irgendwie um den Dreh herum und Champions League eh noch nicht. Also, das könnte was werden.
Aber ist Arsenal nicht auch der klassische Favorit, der dann gegen irgendeine gut strukturierte Mannschaft dann plötzlich doch einfach nicht mehr klarkommt?
Ja, natürlich.
Wenn alle denken, dieses Jahr gewinnen sie es.
Ja, das gehört zur DNA, dass sie mit dem dicken Hintern wieder umschubsen, was sie mit den Händen aufgebaut haben. Das gilt allerdings auch für andere Truppen, unter anderem beispielsweise für Man City. Ich kann mich noch erinnern, die Älteren, die Weltkriegsteilnehmer mögen sich noch daran erinnern, dass Man City mal das Maß aller Dinge war, wo jeder dachte, die sind einfach nicht schlagbar, weil Pep sie so wunderbar einstellt. Jetzt verlieren sie doch sehr, sehr sang- und klanglos gegen Real Madrid zu Hause 1-2, hatten die das Hinspiel ja auch schon verloren. Geht da eine Ära zu Ende?
Ja, es gehen mehrere Ären zu Ende. Du hast ja auch auch Chelsea hat ja nicht den Hauch einer Chance gehabt gegen PSG, wo man sagen muss, na gut, Chelsea ist aber nicht so schlimm, weil sie haben die Club-WM gewonnen. Das überstrahlt ja alles weiterhin.
So nämlich.
Nicht wahr? Es ist natürlich bei solchen Spielen, bei Chelsea gegen Saint-Germain guckst du kaum noch hin, weil das Spiel gibt's ja gefühlt 8-mal im Jahr. Und meistens geht's halt irgendwie aus. Also.
Und gerade wo du jetzt nochmal die Club-WM erwähnt hast, was ist das für ein egales Turnier? Also sonst ist es ja so, dass du nicht nochmal dran erinnerst an großartige Momente. Ich kann mich an nichts von der Club-WM erinnern. Wenn ich mich erinnere, was es da für Tatanmeldungen von der FIFA gab, was das für ein fantastisches Turnier war und die prickelnde Atmosphäre vor 3000 Zuschauern irgendwo. Und man merkt einfach, es hat null Spuren hinterlassen. Es hat auch nichts zu Chelseas Habitus beigetragen. Also Also niemand sagt ihnen, oh, da kommt der Club-WM-Gewinner, oh, da müssen wir Angst haben. Es ist alles mega egal. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie diese scheiß Trophäe aussieht. Insofern, das ist wirklich die absolute toteste Totgeburt, die es jemals, glaube ich, in diesen Club-Wettbewerben gab.
Im Zweifel sieht die so ähnlich aus wie der FIFA-Friedenspreis, die Trophäe. Ja. Ist halt auch so ein hingeschustertes Ding. Und wenn ich an die Club-WM denke, dann finde ich die Sachen, die bleiben, sind, Bayern hat 10-0 gegen Wellington gewonnen, war das, glaube ich, ne? Oder gegen Auckland.
Ja.
10-0 gegen Auckland. Sie haben extra eine Ablöse gezahlt für Jonathan Tay, damit er 3 Spiele machen darf, die dann aber am Ende eher unwichtig sind. Und Musiala hat sich schwer verletzt. Das ist das, was bleibt. Und Musiala hat sich vor allen Dingen schwer verletzt im letzten Sommer und kommt jetzt langsam wieder in Form.
Wahnsinn.
Im WM-Jahr. Ja. Das haben sie richtig teuer bezahlt. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich dann auf die nächste Club-WM, ob es dann nochmal möglich ist, die so zu hypen.
Ich weiß noch nicht mal, wann die ist. Ich weiß noch nicht mal irgendwie, ob die jetzt in 2, 4, 6, 8 oder 10 Jahren stattfindet. Wahrscheinlich auch völlig egal, wann und wo. Auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, wie fiebrig vorher die Marketingdirektoren der Clubs waren, das wird der nächste Schritt zur globalen Weltherrschaft, lalala, links und rechts und hier und die asiatischen Märkte und so weiter. Du merkst einfach, alles vorbeigeweht wie Feenstaub. Das hat alles überhaupt nichts gebracht. Aber kurz mal zurück zur Champions League und zu Bodø Glimt. Die schönste, rührendste, wunderbarste Story, die die Champions League dieses Jahr geschrieben hat. Der kleine norwegische, nordnorwegische Club, der den Großen erstmal den Stinkefinger zeigt. Inter Mailand und wenn sie alles in der Gruppenphase weggefiedelt haben. Alles richtig beeindruckend. Und jetzt dachte man, wie gesagt, ab ins Viertelfinale nach diesem triumphalen Heimsieg. Aber dann gab es eine 5-0 Niederlage bei Sporting Lissabon. Und so ist das eben bei den Außenseitern. Es gibt immer einen einzigen Moment bei den Außenseitern, wo sie plötzlich merken, so gut sind wir doch nicht. So gut sind wir doch nicht. Und dann gibt es diesen Moment der Selbsterkenntnis. Und ab diesem Moment, glaube ich einfach, ist alles anders. Ich sage das als Anhänger von Arminia Bielefeld, die im Pokalfinale ja auch so dachten, ach, da haben wir eine Chance. Und dann liegst du plötzlich 4-0 hinten, weil du irgendwie gemerkt hast, die sind so viel besser als wir. Und ich glaube, das ist Bodø Glimt gestern Abend auch passiert.
Ich kann jetzt spielerisch und analytisch zum Spiel gar nichts beitragen. Aber erstens fand ich faszinierend, ich glaube, es war in dem Spiel, wo ein Kopfball zweimal die Latte getroffen hat. Ne?
Ja.
An die Latte, nach oben und nochmal an die Latte. Aber ich sieht man ganz selten. Und was ich da aber auch wieder gedacht habe, auch ein klassisches Zeigler- und Köster-Thema. Ich finde bei Sporting Lissabon geil, du weißt sofort, dass es Sporting Lissabon ist, wenn du diese Spielkleidung siehst. Du hast einen Verein, der ist völlig unverwechselbar. Du siehst diese grün-weiß quergestreiften Trikots, die aussehen wie Rugby-Trikots. Du weißt, Sporting Lissabon. Sowas finde ich immer für jeden Verein der Welt toll, wenn du so eine Identität hast, die du mit keinem anderen Verein vermischst.
Und ich habe auch mal wieder festgestellt, dass Grün als Trikotfarbe gar nicht so unendlich weit verbreitet ist, was möglicherweise auch zum Wiedererkennungswert beiträgt. Kräuter Fürth fällt mir ein, Celtic und Sporting Lissabon, ansonsten nicht.
Aber mir ist Grün total verbreitet zu Hause. Ist ganz viel Grün bei mir.
Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Stimmt. Aber, stimmt, Werder Bremen, da ist ja noch ein Club.
Aber haben wir nicht mal eine Zuschrift bekommen? Der habe ich auch neulich noch mal wieder angesprochen. Wir haben mal eine Zuschrift bekommen von einem Typen, der war, glaube ich, bei einem meiner Auftritte. Und du musst mal drüber nachdenken. Der gesagt hat, erfolglose Vereine tragen meistens Blau. Ganz viele Vereine mit blauen Trikots gehen den Bach runter oder müssen spielen in der zweiten Liga. Es gibt keine erfolgreiche Mannschaft in Blau in der ersten Bundesliga. So richtig erfolgreich. Außer Hoffenheim, die stoßen gerade so ein bisschen in die Lücke. Aber Hertha Blau, Arminia Bielefeld Blau, Schalke Blau. Blaue Trikots stehen für ihn irgendwie für Abstiege.
Alles super Clubs, würde ich einfach mal nochmal festhalten wollen. Also ich glaube, da las ich sogar mal eine längere Abhandlung drüber, dass Rot als Attackierfarbe ganz besonders beliebt ist. Gelb gar nicht so wahnsinnig, aber tatsächlich Rot irgendwie die allerbeliebteste Farbe ist. Und das kann man jetzt inzwischen auch sehen. Bei sehr vielen Sportinformationsdiensten ist es ja so, dass dann jetzt immer die Wappen neben den Mannschaften noch stehen. Nicht einfach nur Gladbach, sondern möglicherweise auch noch was Grünes. Oh, noch eine grüne Mannschaft übrigens. Also wenn ich jetzt einen neuen Fußballverein gründen würde, würde ich auch eher Rot als Grün nehmen.
Als Kind habe ich mal gesehen, in der Hör zu gab es mal irgend so einen Beitrag von so einem Psychologen, der gesagt hat, wie das ideale Fußballtrikot aussieht. Und er fing, ich kann mich nur noch an die Torhüterfolge erinnern, und er sagte, ein ideales Torhütertrikot ist so Schockfarben, aber verschiedene Farben. Das sah so aus, ein bisschen aus wie so ein Salamander. Und er sagte also, wenn du als Stürmer auf so einen Torwart zuläufst, der dann so gelb, grün, grelle Farben und ein wüstes Design, dann bist du so irritiert, dass du dich nicht entziehen kannst. Das fände ich mal interessant als Versuch. Mal so ein, wie hieß der noch, Campos, ne?
Das sogenannte Schmatke-Paradoxon. Ja, Jorge Campos und vor allen Dingen Jörg Schmatke, der ja nun auch immer so Farben aufgetragen hat. Braun-rosa. Garniert mit der Farbe der Silberzwiebel. Das ist durchaus mal eine Abhandlung wert, finde ich.
Ja.
Aber wir können ja außerdem mal feststellen, dass diese Neigung, zumindest zu Hause die richtigen Trikots zu tragen, wirklich abgenommen hat. Gab ja großen Ärger vor ein paar Wochen beim VfL Bochum, dass die unbedingt ihr bescheuertes Sondertrikot tragen wollten. Just, glaube ich, im Spiel gegen den FC Schalke 04. Also, ich finde, es sollte die eiserne Regel gelten, dass du zumindest zu Hause immer in deinen angestammten Heimfarben spielst.
Ja, ich habe übrigens noch eine interessante Erinnerung gerade, fällt mir gerade ein, wo ich mich an das Torwarttrikot erinnere. Irgendwann in den frühen Jahren der Sportbild gab es mal einen Beitrag über einen Tüftler, Kannst du dich noch erinnern, dass Fußballschuhe früher keine so glatte Schussfläche hatten, sondern die hatten ja durch die Schnürung, waren die ja oben so uneben und unrund. Und irgendein Typ hat mal experimentiert und hat neben diese Schnürung zwei so dünne Holzstäbchen draufgeklebt auf Schuhe. Dadurch hatten die eine glattere Schussfläche. Und er war sicher, dadurch fallen viel mehr Tore, weil die Leute mit dem Vollspann viel besser schießen können. Und das Interessante ist, ich weiß nicht mehr, wer dieser Mensch war. Ich habe diesen Artikel auch nicht mehr. Aber eigentlich haben ja die Sportartikelhersteller genau das gemacht, nämlich dafür gesorgt, dass die Schuhe oben glatter sind, dass die Schnüre nicht mehr stören und dass du von oben einen glatten Schuh hast, um wirklich eine viel exaktere Schusstechnik haben zu können mit dem Vollspann. Das ist danach erst gekommen.
Du musst dir ja nur mal so angucken, im Deutschen Fußballmuseum und anderen, da werden ja auch Schuhe ausgestellt und was das früher für klobige Humpen waren, damit sitzt du, glaube ich,
Stahlkappe vorne.
Im Hamburger Hafen irgendwie, hättest du da wahrscheinlich Container verschiffen können, aber nicht so gut Fußball spielen können. Aber wo du eben sagtest, dass du das in der Hörzu gelesen hast, war die eine Hörzu-Familie. Ich erwarte eigentlich immer auch, dass ich irgendwann mal an der Bushaltestelle vorbeifahre und da grinst dann Arndt Zeigler von dem Plakat. Ich habe Hörzu zu Hause.
Einer, der Hörzu zu Hause hat.
Ja, einer, der Hörzu zu Hause hat.
Nee, aber Alexander Bommes war da schon mal drauf. Da war ich ein bisschen neidisch. Ja. So groß bei mir um die Ecke auf der Bushaltestelle.
Genau, aber du warst eine Hörzu-Familie oder beziehungsweise ihr hattet wahrscheinlich Hörzu und TV hören und sehen zu Hause.
Nein, wir hatten nur Hörzu. Ich habe einmal, weiß ich noch mal, als die Hörzu alle war, musste ich zum Bäcker und Brötchen holen und die Fernsehzeitung und ich habe dann stattdessen die TV hören und sehen. Meine Mama war wirklich richtig böse, weil sie sagte, nein, es muss die Hörzu sein.
Kann ich auch verstehen.
Bist du auch mit Hörzu aufgewachsen?
Nein, ich bin gar nicht mit Hörzu aufgewachsen. Erst hatten wir keine Fernsehzeitung und danach den Gong.
Okay.
Der Gong war nämlich das, was meine Oma immer, die in Augsburg gewohnt hat. Da gab es dann immer Klaus Havenstein für den kleinen Gong-Leser.
Natürlich.
Ja, großartig. Und was natürlich auch sehr, sehr schön war, bei TV hören und sehen war es, ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge 33 oder 55 schon mal drüber gesprochen, über Sepp Arnemann, der eine kleine Maus versteckt hatte für die kleinen Leser von TV hören und sehen. Sepp Arnemann sucht die Maus.
Natürlich.
Das war mal herrlich.
Wieder hat unser Zeichner eine kleine Maus versteckt. Das war großartig. Wo du Klaus Havenstein sagst. Klaus Havenstein war übrigens Gastgeber, Host einer Sendung, die wahrscheinlich für dich ein bisschen zu früh kam, für mich noch gerade rechtzeitig, Sportspiel Spannung. Und da waren dann manchmal auch Fußballthemen am Schluss. Ich habe mir das mal aus dem Archiv besorgt. Die fingen so an.
Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Herzlichen Dank, das ist sehr lieb. Dann darf ich euch natürlich ebenso herzlich willkommen heißen hier bei uns im Studio zu Sportspiel Spannung und euch daheim auf dem Bildschirm.
Aber wenn ich gerade noch bei der Hörzu war, bei der Hörzu gab es auch, erstens gab es die Fußballer-Karikaturen von Volker Ernsting zu jedem großen Turnier. Sehr, sehr, sehr gute. Und es gab auch hinten den Comic Mike Macke. Das war so eine James-Bond-Parodie, auch von Volker Ernsting, ein sehr, sehr, sehr guter, leider schon verstorbener Zeichner. Kannst du dich auch noch erinnern an diese Psychologen, die ständig als Experten irgendwo auftauchten? Es gab immer den Freizeitforscher Opaschowski. Kennst du den noch?
Ja, Horst Opaschowski.
Genau. Oh, ja, aus Hamburg, ne, glaube ich. Und in der Hörzu war immer Medienexperte Dr. Heribert Henrichs, glaube ich, ja, der sich immer dazu geäußert hat, wie viel Kinder fernsehen dürfen.
Da muss ich auch mal wieder sagen, da gab es ja mal diese Experten wie Matthias Hawks, den Trendforscher, der gesagt hat, das Internet setzt sich nicht durch. Ne? Das sind immer so schöne Sachen, ja, an die man sich sehr erinnert. Übrigens, ich hatte jetzt neulich ein Interview mit der ADAC Motorwelt. Das erscheint jetzt irgendwann. Ich fand in der ADAC Motorwelt, die ja wirklich jeder abonniert hatte, der auch einen alten VW oder einen alten Opel Kadett hatte, da gab es immer so einen kleinen Comicstrip unten auf der Kinderseite, die Abenteuer von Anton Glubsch Junior.
Oh.
Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nein, überhaupt nicht.
Das war, ich möchte mal sagen, oben drüber waren so Treppenlifte 37, ne, mit so Senioren, die sich Kregel dann so die Treppe hochkutschieren lassen und unten drunter waren dann die Abenteuer des Anton Glubsch Junior. Haben sie irgendwann abgeschafft. Fand ich ein bisschen schade, aber ich glaube, es gibt die ADAC Motorwelt jetzt auch gar nicht mehr so. Die bekam man ja früher einfach ungefragt in den Briefkasten, ganz egal, ob du jetzt irgendwie motorisiert warst oder weil du seit 30 Jahren noch irgendwie dieses Abo hast laufen lassen.
Weißt du eigentlich, dass die Zeitschrift Meine Familie und ich früher Ich und meine Familie hieß?
Das weiß ich nicht,
aber Meine Familie und ich ist ja immer an der Kasse im Supermarkt, steht die immer, ne? Weil so über den Kaugummis steht die in meinem Supermarkt steht die immer. Und die hieß früher Ich und meine Familie. Und irgendwann haben sie wahrscheinlich gedacht, nee, komm, wir nennen die lieber Meine Familie und ich. Finde ich interessant. Wir schweifen heute sehr früh schon ab, finde ich.
Ja, deswegen kehren wir mal ganz, ganz straight zurück.
Ach, Fußball
und
war
zwar
ja.
Ja, mitten Ach, in die Fußball, Bundesliga, denn da gibt es schon wieder Ärger.
Schönste Nebensache der Welt.
Komm, wir frühstücken das jetzt mal kurz und schmerzlos. Nämlich, es gab schon wieder unendlich viel Ärger um den VAR. Und ich muss mal sagen, ich bin ja schon so halb ausgestiegen und du auch. Also wir haben festgestellt, dass all unsere Mühen, all unsere diskursiven Mühen, Jürgen Habermas ist tot und mit ihm auch möglicherweise die Möglichkeit, einen herrschaftsfreien Diskurs zu führen. Dahingehend nämlich, dass wir viele Jahre darüber geredet haben, was kann man besser machen am VAR? Was könnte man noch optimieren? Hier eine Flagge hoch, da eine Challenge, da darf der Trainer nochmal einschalten und es darf nur zweimal 2 Minuten geprüft werden und so weiter. Und wir stellen einfach mal fest, es ist alles mühselig und völlig ergebnislos, weil am Ende hilft, das haben wir, glaube ich, beide festgestellt, den Bums einfach nur abschaffen.
Ja, Bums abschaffen kommt in jeder Folge irgendwann vor. Also, das Interessante ist auch, dass mittlerweile auch alle Leser dich zitieren und sagen, ja, ich bin auch wie Philipp dafür, Bums abschaffen. Es gab in den letzten Tagen gab es mehrere sehr interessante Wortmeldungen dazu. Das ging, glaube ich, los mit Dennis Aitken, den wir, glaube ich, beide sehr schätzen und sehr mögen. Der aber, wo wir widersprechen würden, gesagt haben, nein, komm, ey, diesen VAR bitte nicht mehr kritisieren, das ist schadet nur und wir werden den Fortschritt eh nicht behindern können und es wäre töricht. Ich glaube, er wird zitiert mit glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist,
ja.
Bezogen auf den VAR. Das ist die eine Wortmeldung gewesen. Wir haben übrigens auch so ein paar militante VAR-Befürworter, die uns ständig böse Mails schreiben und sagen, wir sollen uns endlich lassen, diese Scheiße, kriegen wir eh nicht mehr weg, den VAR, wir sollen uns endlich zufrieden geben. Also selbst wenn wir den nicht mehr weggeben, ist das, glaube ich, kein Argument, um eine Sache einfach zu schlucken und zu sagen, wir sind zwar strikt dagegen, aber wir kriegen nicht mehr weg, also freuen wir uns jetzt damit an. Denn jetzt kommen auch interessanterweise, und zwar auch von unerwarteter Stelle, Gegenmeldungen. Wir waren beide sehr überrascht, dass der Kollege Timo Müller im Kicker einen Artikel geschrieben hat, wo er darauf hingewiesen hat, dass die Abschaffung des VAR ein Gebot der Vernunft wäre, weil der VAR nämlich überhaupt nicht für Gerechtigkeit steht, wie immer behauptet wird, sondern eher im Gegenteil. Und er nennt den VAR ein totes Pferd, von dem man endlich absteigen müsste. Sein Argument unter anderem, also er sagt erstens auch, kann gut sein, dass wir den nie wieder wegkriegen, aber er sagt auch, es wäre trotzdem schlau, darüber mal zu diskutieren, weil es ein Trugschluss ist zu sagen, nur weil wir wirklichweise mit dem VAR ein paar Fehlentscheidungen revidieren können, hätte man mehr Gerechtigkeit. Es wäre eigentlich eher im Gegenteil so, dass wenn man nur noch ein paar Fehlentscheidungen übrig lässt, die aber krass sind, wie wir ja jede Woche sehen, dann ist das Ganze eine viel größere Ungerechtigkeit, weil sich es eben nicht mehr gleichmäßig über die Liga verteilt, sondern nur noch einige wenige Vereine betrifft, die in einzelnen wichtigen Spielen krass benachteiligt werden. Das ist so sein Tenor, wenn ich das mal hoffentlich richtig wiedergegeben habe. Und dann, fast zeitgleich, hat Kurt Knercher, den man übrigens so ausspricht, hat Kurt Knercher ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, VAR und Gerechtigkeit, das passt für mich nicht zusammen. Der wichtigste deutsche Schiedsrichter eigentlich, der Schiedsrichter Boss, und er hat argumentiert, also sowas wie das Wembley-Tor oder sowas wie die Hand Gottes, das kann man natürlich mit Kameras gerade biegen, aber irgendwelche Diskussionen um Zentimeter beim Trefferbild und diese ständige quälende Auseinandersetzung über Sachen, wo man sich dann trotzdem nicht einig wird, das darf eigentlich nicht mehr sein, das sollte nicht mehr sein. Ja, und das hat eine Riesendiskussion in Gang gebracht.
Und ich finde alles daran erstaunlich. Fangen wir mal an mit Knut Knercher oder Kurt Knercher. Dass der jetzt sagt, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun, das ist so, wie wenn im Iran die Revolutionswächter sagen würden, oh, die ganze Religion, lass den Scheiß doch mal beiseite. Und sagst, ja, bringt doch alles nichts, ne? Ja, Islam, was soll das denn? Also so ist das ungefähr, wenn der sagt, ja, also mit Gerechtigkeit haben wir vom VAR und von der Schiedsrichterei nicht so richtig was am Hut. Aber das ist ja schon auch erstaunlich. Ich meine, er ist ja ein wahnsinnig reflektierter Typ. Aber dass der jetzt so abschwört, der reinen Lehre, dass es wird immer besser und es muss noch ein ganz kleines bisschen besser werden und dann wird's richtig gut, das ist doch erstaunlich.
Ich will das nochmal richtig zitieren, damit wir da jetzt nicht aufs Glatteis kommen. Er sagt also, VAR und Gerechtigkeit, das passt für mich nicht zusammen. Ich sage es grundsätzlich, der Fußball steht nicht für Gerechtigkeit, er sollte für Fair Play stehen, ja. Aber der Fußball als Ergebnissport, ist er gerecht? Ich behaupte nein. Und jetzt kommt der entscheidende Absatz. Ich glaube, die Erwartung oder Projektion durch den VAR Gerechtigkeit herstellen zu wollen, ist falsch. Man sollte sich vielmehr daran erinnern, warum der VAR eingeführt wurde. Nehmen Sie das Wembley-Tor oder die Einführung der Torlinientechnik. Auf der einen Seite wäre dieses Tor damals keins gewesen, andererseits hätte man jahrzehntelang vielleicht nicht mehr darüber gesprochen. Oder nehmen Sie das Hand-Gottes-Tor von Maradona. Da muss ein VAR eingreifen, weil es klar und offensichtlich nicht gesehen wurde. Aber schauen Sie auf viele Situationen, die wir Wochenende für Wochenende erleben. 50% der Menschen sagen, das ist ein Strafstoß. Die anderen 50% sagen, das ist ein normaler fußballtypischer Zweikampf, alles im Rahmen. In solchen Fällen muss sich der VAR aus meiner Sicht heraushalten. Und das ist eigentlich das, was wir immer schon so empfunden haben, oder?
Ja, und die Frage ist natürlich trotzdem, und die beantwortet Kurt Knercher dann eben auch nicht, warum wir für diese wenigen herausragenden Ereignisse, wie es Wembley-Tor und die Hand Gottes, das waren ja Jahrhundertereignisse im Fußball, die wir wirklich so alle 20 Jahre mal bei einem großen Turnier haben. Warum müssen wir uns dafür diesen riesigen Apparat leisten? Also warum müssen da 500 Leute in irgendwelchen Kellern oder Separés hocken und sagen, oh, da gucke ich nochmal drauf? Und warum müssen wir diese Drahtverbindung zwischen Schiedsrichtern und in diesen Kellern haben? Also das beantwortet er damit nicht. Also eigentlich, und das ist das Schmerzhafte eigentlich für ihn an dieser Satz, an diesem Satz, ist, er widerlegt quasi die komplette Institution des VAR, denn nur für die Hand Gottes oder nur für das Wembley-Tor muss er den ganzen Zinnober nicht aufrechterhalten. Ich will aber auch was zum Kicker nochmal sagen.
Ja.
da merkt man einfach, wie die Hütte brennt. Denn wenn sogar ein so staatstreues Medium, also es gibt ja niemanden, der so viel Solidarität, so viel Verständnis, so viel annehmende Beobachtung für alles das, was bei Funktionären passiert hat, wie der Kicker. Also wenn der über so eine Institution wie den VAR, der ja meiner Meinung nach und meiner Erinnerung nach flächendeckend immer im Kicker gelobt und verteidigt worden ist, dass der jetzt schon abrückt, das muss klar machen, dass die Hütte richtig brennt. Es ist ja so, viele Funktionäre drücken sich immer noch drum rum. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein relativ prominenter Funktionär eines hessischen Bundesligisten, ich nenne ihn mal Haxel Ellmann. Haxel Ellmann hat auch schon vielerorts gesagt, dass er den Videobeweis total Mist findet. Er hat wie viele andere gesagt, eigentlich müsste man das Ding abschaffen oder deutlich modifizieren. Aber wenn es dann darum geht, mal in die Bütt zu steigen und zu sagen, dann lass uns das Ding doch einfach mal abschalten und wir bezahlen einfach mal die Stromrechnung vom Ding ganzen Bums und bezahlen die Stromrechnung im Kölner Keller oder im Frankfurter Separat, das bezahlen wir einfach nicht mehr. Dann sollen sie mal gucken mit ihren Bildschirmen. Das passiert halt eben dann doch nicht. Und damit kommen wir schlussendlich in einem großen köstlichen Bogen zu Dennis Aitekin, der natürlich ein gesellschaftskritisches Interview gegeben hat. Und viele haben uns dann auch geschrieben, haben gesagt, hört euch mal an, was der Aitekin sagt. Der zieht das große gesellschaftliche Panorama auf. Ich finde, er macht sich damit ein bisschen leicht. Bei aller Wertschätzung ist es eben so, dass es nicht nur das allgemeine gesellschaftliche Klima ist, es ist nicht nur, dass die Gesellschaft böse auf den VAR und die Schiedsrichter guckt, sondern das haben sie sich schon ganz gern und ganz ausgiebig selber eingebrockt. Denn wir erinnern uns nochmal, vor 9 Jahren war es durchaus so, dass alle Befürworter durch die Gegend gerannt sind und haben gesagt, jetzt wird der Fußball endlich gerecht, jetzt hören die Fehlentscheidungen auf. Hören sie eben nicht. Und das mal einzugestehen und zu sagen, dass die Leistungen der Schiedsrichter immer schlechter geworden sind und dass wir vor allen Dingen auch inzwischen Schiedsrichter ohne Autorität auf dem Platz haben, weil es immer noch mal einen gibt, der dir übers Ohr irgendwas 9-minütig reinflüstert. Das auch mal zu erwähnen, wäre ja auch nicht verkehrt gewesen. Und das hätte meiner Meinung nach die Ausführungen von Dennis Aitekin auch ein bisschen schlüssiger gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob du am letzten Samstag live Fußball geguckt hast. Ich hatte letzten Samstag Zeit und habe alles geguckt, ab zweiter Liga, 13 Uhr bis spätes Spiel in der ersten Liga. Und du hast ja permanent aberkannte Tore gehabt. Den ganzen Nachmittag über wurden Tore aberkannt. Und dann hast du teilweise Reporter gehabt, die völlig verwirrt waren und gesagt haben, ich habe keine Ahnung, warum das Tor aberkannt wurde. Ach so, hier kommt die Abseitslinie. Um Gottes Willen. Dann kam die Abseitslinie. Dann war wieder irgendwas, was im T-Shirt-Ärmel, ein Zentimeter wurde da als Abseits gedeutet, wurde aber einfach dann aberkannt, das Tor. Und daran erkennen wir auch, wir haben ja schon auch drüber geredet, dass die gleiche Höhe faktisch abgeschafft ist. Die gibt es einfach nicht mehr. Aber im Zweifel für den Stürmer gibt es auch nicht mehr. Weil eben immer irgendwas nachgewiesen wird. Da wird eben nicht gesagt, okay, sehen wir nicht so genau. Deswegen lassen wir das Tor lieber laufen, weil es war ja ein Tor, sondern da wird gesagt, nee, also wahrscheinlich war da unterm T-Shirt-Ärmel, war ein Teil des Schultereckgelenks, war möglicherweise schon über die Grenze und war deswegen abseits. Du hast dazu ein sehr interessantes Interview geführt.
Ja, und zwar mit Tobias Weber, einem Professor, der gerade in England Gastprofessur hat und für so ein Gerät zuständig ist, was demnächst auf die internationale Weltraumstation kommt, und er beschäftigt sich tatsächlich auch mit solchen Bewegungen, und er sagt und hat es für mich auch sehr, sehr schlüssig nachgewiesen, dass diese Bilder, die wir da sehen, wo dann entweder das Gehänge noch irgendwie über der kalibrierten Linie baumelt oder die Fußspitze oder die Nase oder der Oberarm, dass das alles Quatsch ist, weil es nur Vermutungen sind. Also es simuliert Präzision, ist aber in Wirklichkeit einfach eine Vermutung, und das liegt nicht daran, dass man nicht ordentlich messen kann, wann der Ball den Fuß verlässt, sondern dass es eben eine Rate von Bildern gibt bei der Lokalisierung von Körpern. Mal abgesehen davon, dass es ohnehin nicht die realen Körper sind, sondern es nur so Markerpunkte gibt, die sich eben diese Bilderkennung dann merkt, und von diesen Markerpunkten aus wird ein Skelett gebildet, um das herum dann so eine Art Körper modelliert wird. Und es ist eben so, dass es eine Abtastrate gibt, die am Ende einen Blindflug über 40 bis 80 Zentimetern, also indem man die Bewegung eigentlich nicht misst, sondern nur interpoliert, indem man nämlich das Bild danach und das Bild davor nimmt und sich ungefähr überlegt, wie denn sich die Spieler vorher dazwischen verhalten haben. Und das Ganze geht eben davon aus, dass zwischen diesen beiden Bildern, die diese Kamera macht, sich die Spieler gleichmäßig und gleichförmig bewegt haben. Haben sie aber in aller Regel nicht, weil es gerade in solchen Situationen oft Drehungen und Wendungen und Abstoppbewegungen gibt und so weiter. Insofern ist es Quatsch, wenn wir so ein Bild sehen, es ist kein reales Bild, was wir da sehen, sondern es ist eine Vermutung, die die DFL aufstellt und die die FIFA immer aufstellt. Und das Lustige ist, ich habe dann die DFL damit konfrontiert und habe gesagt, wollen Sie nicht mal ein Streitgespräch führen mit dem Kollegen Weber? Das wäre doch mal ganz interessant, wie die DFL dazu steht. Und weißt du, was die DFL sagt? Ja, die Thesen von Herrn Weber sind ja altbekannt und sie sollten doch nicht mit uns diskutieren, weil alles ist besser, als wenn wir es nicht einsetzen würden. Das ist die Theorie. Und wenn man technische Fragen hat, soll man mit der FIFA diskutieren. Ach so. Aber diese Argumentation zu sagen, das muss ich ganz kurz sagen, die Argumentation zu sagen, es ist besser, als wenn wir es nicht machen würden. das ist eben nicht der Punkt. Die DFL drückt sich da um die Tatsache, dass sie ein Bild veröffentlichen, das mit der Realität nichts zu tun hat. Es hat mit der Realität nichts zu tun. Und dass das nicht thematisiert wird oder viel zu wenig thematisiert wird, ist echt ein Skandal. Dass du da Bilder siehst und dann hast du dann so Sky-Reporter oder The Zone-Reporter, die Robbie Hunke-esque sagen, ja, da müssen wir uns eben mit abfinden, dann ist das eben so. Es gibt beim Abseits nur schwarz und weiß, ja oder nein. Ist Quatsch, ist einfach totaler Quatsch. Und solange die DFL das nicht entkräftet und sagt, ist aber ganz anders und wir tasten inzwischen sehr viel höher frequenzartig ab, solange bleibt das bestehen.
Das ist ja auch eine Illusion, die wir auch verloren haben. Wir haben ja jahrelang gedacht, Abseits, guck mal, auch selbst wir haben das gesagt noch vor 2-3 Jahren, ja, Abseits ist eine faktische Entscheidung, das kann man ruhig lassen, diese automatische Abseitserkennung und alles mögliche oder halbautomatische. Aber es ist ja wirklich so, dass wir jetzt einfach merken und auch anhand dieser absurden und grotesken Abseitslinien auch sehen, es ist eben nicht, genau wie du sagst, es ist eben nicht, bumm, Fakt, so ist es, sondern es ist mehr, verströmt den Charme von, da gucken Leute drauf und sagen, ja, also ich finde, das ungefähr hier könnte das gewesen sein. So, das ist so das Gefühl, was dahinter steckt. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht bei unseren Zuschriften. Wir kriegen ja ganz viele tolle Zuschriften von Menschen, die sich ganz viel Gedanken machen, gerade auch die durch diese VAR-Diskussion angestachelt fühlen, auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Die sind auch ganz oft sehr, sehr durchdacht und sehr gut. Aber ich stelle bei mir eine totale Unlust fest, mich damit überhaupt noch richtig auseinanderzusetzen, weil ich immer denke, ey, wir machen das jetzt seit 9 Jahren. Wo ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt noch den Dreh finden, zu sagen, ach so, das haben wir all die Jahre falsch gemacht. Na, jetzt haben wir den Dreh, jetzt funktioniert's. Es ist eben so, ganz, ganz ketzerisch gesagt, es ist auch wirklich nichts besser geworden in diesen 9 Jahren. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, an den und den und den Teilbereichen, da funktioniert es viel besser, da haben wir die richtigen Schlüsse gezogen, sondern es wird immer rumprobiert und teilweise Sachen dann wieder schlechter gemacht, die vorher schon ein bisschen besser liefen. Also eine Verbesserung ist einfach in 9 Jahren nicht eingetreten.
Ja, das ist ein bisschen wie die Deutsche Bahn, wo ja immer auch gesagt wird, jetzt bist du aber pünktlich und dann bist du nur 55 Minuten zu spät statt 60 Minuten, dann hast du wieder eine neue Bahnchefin, die dir sagt, ja, jetzt aber wird der Komfort verbessert und alle schaffen also plötzlich freundlich und wir kommen pünktlich in München, Hamburg oder Berlin an. So wird es halt nicht funktionieren. Aber um das Thema Schiedsrichter abzuschließen, ein ganz großer Charakter, Patrick Ittrich, hört auf nach dieser Saison. Und weißt du, was ich schön fand? Ich habe so ein bisschen geguckt, nee. Patrick Ittrich hört auf. Dann hieß es nur, ein außergewöhnlicher Charakter verlässt die Bundesliga.
Ja.
Und weißt du, wer diese Lobrede gehalten hat?
Nee.
Patrick Ittrich. hat aus seinem eigenen Account verkündet, ja. Ein außergewöhnlicher Charakter verlässt die Bundesliga. Und ich dachte, wer hat ihm dann so auf die Schulter geklopft? Patrick Ittrich. Ja.
Der ist ja auch der Geilste. Ja, habe ich dir eigentlich mal die Geschichte erzählt? Sagt dir der Jazzclub Ronnie Scott's in London, war es ein ganz, nein. ganz berühmter...
Warum okay. sollte mir der was Pass sagen?
Auf, ein ganz berühmter okay, Jazzclub, gut. Ronnie Scott's in Soho. Ganz, ganz tolle Konzerte. Ich gehe jedes Mal, wenn ich in London bin, gehe ich einen Abend ins Ronnie Scott's. Die Größten der Großen waren da. Der Eigentümer, der lange schon nicht mehr lebende Ronnie Scott, hat mal, das habe ich von einem Fan gelesen, der war auch Musiker, also nicht der Fan, sondern Ronnie Scott, war Saxophonist, glaube ich. Und irgendeiner hat sich mal von ihm ein Albumcover zitieren lassen und hat Ronnie Scott gebeten, ach, können Sie schreiben vielleicht für einen tollen Kerl, Keith oder so, und dann Ronnie Scott. Und er hat sich das so signieren lassen und hat das zu Hause rausgenommen und hat dann gesehen, dass Ronnie Scott unterschrieben hat mit von einem tollen Kerl, Ronnie Scott, statt für einen tollen Kerl. Und genauso ist so ähnlich die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Mir fällt aber gerade noch ein, dass wir im Vorgespräch auch darüber geredet haben, dass du ein interessantes Gespräch mit deinem Sohn hattest, was auch noch im weitesten Sinne mit der modernen Fußballwelt zu tun hat.
Ja, ich habe mich mit dem unterhalten und wir haben festgestellt, dass die Nachspielzeit auf den Hund gekommen ist, beziehungsweise dass diese Extended Nachspielzeit von 7, 9, 14 Minuten hatten wir am letzten Wochenende, weil es so wahnsinnig viele Überprüfungen gab, von 15, 16 Minuten dazu führt, dass du keine Schlussphase mehr hast. Also wenn du jetzt in der regulär 83., 84., 85. Minute bist, du weißt nicht, ist das jetzt nur noch 6 Minuten lang das Spiel oder sind es noch 20 Minuten? Und das macht alles kaputt. Also wir erinnern uns ja mal an die früheren Mythen, die Rapid-Viertelstunde in Wien, wo dann ab der 75. Minute die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht wurde und noch was Besonderes passieren konnte. Und das waren dann ja oft mythische Momente, in denen nochmal wirklich das Visier geöffnet wurde und sich Mannschaften mal ohne taktische Vorsicht bekämpft haben. Inzwischen ist es so, dass du nicht weißt, ob du 3 Minuten, 8 Minuten oder 15 Minuten Zeit hast. Und das ist fürs Fußballspiel und die Kultur des Fußballspiels wirklich tragisch. Also ich habe ja schon früher mal die These vertreten, dass 90 Minuten Fußballspiel eigentlich genau richtig sind. Mhm. Es ist die Aufmerksamkeitsspanne, die man brauchen kann. Es ist ja auch nicht umsonst, dass Spielfilme oft 90 Minuten lang dauern. Danach wird es dann oft ein bisschen müde, ein bisschen mau und die Konzentration lässt nach. Und diese Jagd nach mehr Nettospielzeit ist für mich einfach tragisch. Und das ist eben am Ende auch ein Kollateralschaden des Videobeweises. Darf man ja auch nicht drüber hinwegschauen. Also nur wegen Verletzung oder weil einer mal ein bisschen rumliegt und ein bisschen keucht, wird er nicht so lange nachgespielt. Aber diese 3, 5, 7, 9 Minuten, wo dann ein Schiedsrichter auf den Bildschirm starrt oder aufgeregt in sein Ohrmikrofon oder Ohrübertragungstransistoren-Ding da reinhorcht, das ist es natürlich.
Headset. Und, man sagt mal das Headset.
Ach so, ja. ist das ein Headset? Okay, du bist ein Early Adopter, du bist technisch auf der Höhe, du weißt es, mein Lieber.
Nee, aber das Tolle ist ja, oder das Interessante ist ja, dass du an solchen Situationen ja auch, du weißt ja auch gar nicht mehr als Torwart, du liegst 0-1 zurück, 88. Minute, läufst du jetzt beim Eckball mit nach vorne oder kann es sein, dass das Spiel noch 12 Minuten dauert? Das weißt du ja eben auch nicht. Das macht es wirklich schwierig.
Ey, wie viel das kaputt gemacht hat. Also, Haxel Hellmann und andere Funktionäre, handeln sie endlich, schaffen sie, um das noch einmal zu sagen, den Bums ab. Jetzt kommst du nochmal, was ist denn noch?
Ja, hast du auch so ein komisch ungutes Gefühl, wenn Leute vorschlagen, was ja eigentlich ein naheliegender Vorschlag ist, lass uns doch die Zeit stoppen, wie bei anderen Sportarten, dass du wirklich nur die reine Spielzeit hast, das will ich irgendwie nicht.
Nein.
Da musst du ja erstens von den 90 Minuten weg, da musst du irgendwie, wie lange spielst du denn dann? 60? 60 Minuten netto?
Ein Spiel hat netto 60 Minuten, heißt es dann. Sepp Herberger wird noch aus dem Grab geholt. Meine Güte.
Aber warum wollen wir das nicht? Also es klingt ja nach einem vernünftigen Vorschlag, aber ich habe das Gefühl, es ist Schrott. Ich will es nicht.
Und jetzt perfekte Überleitung. Kommen wir mal zu einem Spiel, das auch sehr, sehr lange gedauert hat. Denn das Finale des Afrika-Cups 2025 wird neu gewertet. Senegal, der bisherige Titelträger, ist kein Titelträger mehr. Stattdessen Gastgeber mal noch Marokko. Und das ist, möchte ich mal sagen, echt ein Knaller. Denn wir erinnern uns, es hat skandalöse Szenen gegeben. Marokko hatte noch einen wirklich unberechtigten Elfer zugeerkannt bekommen, kurz vor Schluss. Daraufhin hatte Senegal, der Trainer, seine ganze Mannschaft in die Kabine gerufen. Dann musste Mané rauskommen und sagen, kommt jetzt alle wieder raus, wir spielen weiter. Dann verschoss Marokko den Elfer. Dann gewann der Senegal noch. Aber jetzt soll Marokko der Titelträger sein. Und das ist noch weniger verständlich, als dass dieses Spiel so zu Ende gegangen ist. Also das ist wirklich absurd, weil die Begründung des Gerichtes ist, Senegal hätte nicht vom Platz gehen dürfen. Und das ist nach diesen ganzen scheußlichen Benachteiligungen, nach diesen erratischen Pfiffen des Schiedsrichters, einer meiner, finde ich, verständlich gewesen. Und zum anderen sind sie ja wirklich nur runtergegangen und wieder rauf. Insofern kann ich es nicht so ganz verstehen.
Ja, vor allem muss man doch fragen, warum denn dann, wenn das jetzt nach 3 Monaten oder wie lange festgestellt wird, eine automatische Niederlage nach sich zieht, wenn du vom Platz gehst, warum hat das denn in der Situation einfach niemand den Leuten gesagt und gesagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt das Spielfeld verlasst, habt ihr das Spiel verloren. Dann ist Schluss. Dann kann man jetzt, hätte man sich das alles sparen können, aber stattdessen wird die Sportgerichtbarkeit, und das ist ja auch noch nicht das letzte Urteil, da wird jetzt ja auch wieder Einspruch eingelegt und so weiter, und dann wird möglicherweise am grünen Tisch dann doch Senegal wieder der Titel, ist unwahrscheinlich, aber könnte ja auch passieren. Ich weiß gar nicht, gibt's denn jetzt Autokorsos gerade in Marokko, wenn da jetzt
da herrscht Tisch. Ja wirklich Fassungslosigkeit, und man kann ja auch einfach mal feststellen, dass dieses Finale nur Verlierer hervorgebracht hat. Da ist Marokko, die jetzt Titelträger sind, aber sich da niemand drüber freuen kann, weil man natürlich auch weiß, dass jetzt noch das Berufungsgericht das nochmal entscheiden muss. Dann hast du den Senegal, der ja wirklich benachteiligt worden ist. Da gab es ja groteske Szenen, unter anderem, dass Balljungen immer wieder versucht haben, dem Torhüter von Senegal das Handtuch zu klauen. Ja. Und zum Schluss musste ein Ersatzspieler, also bei strömendem Regen, musste ein Ersatzspieler auf dieses Handtuch aufpassen. Also Dinge, die, finde ich, im professionellen Fußball überhaupt nichts zu tun haben und die auch mega unsportlich sind. Dann gab es ja diesen verschossenen Panenka-Elfmeter von Marokko und so weiter und so fort. Mehrere echt merkwürdige Entscheidungen. So hast du einfach den Eindruck, den weltweiten Eindruck, oh, beim Afrika Cup, die können es einfach nicht sowas organisieren, und es ertrinkt immer in Chaos und Tumulten. Du hast eine Mannschaft wie den Senegal, die natürlich war es nicht gut runterzugehen, da musst du einfach mal Nerven behalten und oben bleiben, aber sind ja auch wiedergekommen. Marokko, die sich mega unsportlich verhalten haben, also das muss man leider Gottes so sagen, Umstände, die auch des Afrika Cups wirklich unwürdig sind, und man kann ja nur hoffen, dass es irgendwann eine Art Entscheidung gibt, die natürlich auch niemanden glücklich machen wird, aber die wenigstens einigermaßen entlang dessen ist, was da passiert ist, denn Marokko ist bevorteilt worden. Es gab ganz, ganz viele bizarre Entscheidungen und am Ende meiner Meinung nach trotz allem einen verdienten Sieger. Insofern am Ende gehört dem Senegal der Afrika Cup.
Ob es jetzt irgendeinen bedauernswerten FIFA-Funktionär gibt, der nach Senegal fliegen muss und die Trophäe holen muss, sagen muss, ja, sorry, ihr müsst die leider rausbringen, wir müssen die jetzt nach Marokko bringen. Wenn ja, möchte ich nicht tauschen.
Ja. So, ungute Gefühle, wir gehen nochmal kurz zurück in die Bundesliga. Ja. Rocco Reitz, er geht.
Ja.
Und zwar nicht zu einem sympathischen Verein, zu einem Traditionsclub, sondern zu RB Leipzig. Und jetzt kocht die Emotion über in Mönchengladbach. Und als ich das gehört habe, und wir hatten ihn ja auch mal auf dem Titel und das Gesicht der Gladbacher Zukunft hatten wir getitelt und hat gesagt, ja, das ist einer, der kann das Spiel der Fohlen auf Jahre bringen. Und jetzt geht er zum Getränke-Franchise nach Leipzig. Und Ach, ich weiß es nicht. Ich möchte mal sagen, Mixed Emotions, um es mit Raffi Deutscher zu sagen. Mixed ja. Emotions. Also, erstmal deine erste Reaktion. Wir sind jetzt mal wie jugendliche Influencer und reagieren. Ja. Was war deine erste Reaktion, deine erste Reaction?
Ja, der Transfer hat sich ja lange abgezeichnet schon. Das kam ja jetzt, wo der Vollzug gemeldet wurde, nicht mehr so überraschend. Es ist ja so, dass sie offenbar Gladbach runtergehandelt haben. Er hat ja wohl eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen und Leipzig bezahlt jetzt aber nur 20. Mein erster Gedanke war, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Weißt du noch, was der Rekordeinkauf von Arminia Bielefeld war? Der teuerste Spieler, der jemals verpflichtet wurde? Bei Werder ist es, glaube ich, Davy Klaassen für 13 Millionen oder so.
Ich glaube, das ist bei uns irgendwie einer für 1,5 Millionen oder irgendwie sowas. Also das ist einer, den Ernst aus Afrika geholt hat. Irgendwie sowas.
RB Leipzig hat 23 Mal mehr als 20 Millionen für einen Spieler ausgegeben in den letzten Jahren. 23 Mal. Und es reicht nicht, um Meister zu werden. Es reicht nur, um einen dieser Plätze von 2 bis 4 zuverlässig einnehmen zu können, damit man immer wieder an der Champions League teilnimmt. Das ist auch, glaube ich, eine der Zahlen des modernen Fußballs, wo man weiß, wie das Ganze funktioniert. Interessant fand ich auch, bei den Meldungen über diesen Wechsel kamen dann reflexartig Gladbach-Fans, ich zitiere jetzt mal, mit Sätzen wie "Danke fürs Geld" und "Ab sofort ab auf die Bank, Rocco Reitz".
Ich find's schwierig. Ja. Also ehrlich gesagt, verstehe ich immer ein bisschen den Schmerz von Fans, dass Identifikationsfiguren weggehen, und gleichzeitig hat es eben immer auch so ein bisschen was von einem gehörnten Ehemann, wo die Frau mit einem Liebhaber über alle Berge ist und er ruft noch an und sagt, warum hast du mich verlassen?
Du bist sowieso hässlich.
Und warum hast du dich jetzt mit dem, du hast einen aus dem Osten kennengelernt, warum gehst du jetzt mit dem weg? Das hat immer auch ein ganz bisschen was Peinliches, leider Gottes. Also das ist jetzt nicht Gladbach-spezifisch. Ich finde immer, wenn einer weggeht, ich denke dann immer, man sollte sich das gar nicht antun.
Soll er sich mal schön den Hintern breit sitzen da auf der Bank?
Also das, bei den Bayern. Das Kalle der Laie Phänomen. Also, dass man irgendwie den Leuten dann nur Schlechtes wünscht. Also, erfreut muss man nicht sein, aber man muss natürlich auch mal eine ganz blöde Kosten-Nutzen-Rechnung machen in Gladbach, wo es ja ohnehin schlimm ist und wo ohnehin alle Leute das Gefühl haben, das könnte noch richtig brenzlig werden im Abschiedskampf. Willst du jetzt da eine 3-, 6-, 9-wöchige Vendetta gegen so einen jungen Spieler machen, ihn auspfeifen, der muss auf die Bank, der macht keine Minute mehr für Gladbach, dafür verbürge ich mich. Das ist ja nicht die Lösung. Also ich glaube, du musst die Arschbacken zusammenkneifen, ihn zur Not ignorieren, ihn zur Not irgendwie nicht mehr in den Jubel um die Mannschaft mit einbeschließen. Und ansonsten musst du einfach sagen, Kapitel zu. Aber diese Abstrafungsaktion, ab auf die Bank oder nur noch Kerker bei Wasser und Brot, der Rocco Reitz, der darf keinen Schritt mehr über die Stadtgrenze nach Gladbach, der soll mal schön in Euskirchen bleiben. So funktioniert das ja nicht, sondern du musst irgendwie versuchen, dich zusammenzureißen als Gladbach-Fan. So schwer es ist. Aber wo du jetzt mal ganz kurz sagtest, RB Leipzig, das war mal so, dass die immer logisch Platz 2 bis 4 belegt haben. Wir gucken mal auf die Tabelle, sind gerade auf Platz 5, haben gerade gegen Stuttgart verloren. Und es gibt schon eine mittelschwere Krise in diesem ganzen RB Leipzig-Dingsbums. Wir erinnern uns mal, dass es irgendwann mal die mit großen Plakaten durch die Städte gezogen sind und gesagt haben, ja, bei uns alles aus einem Fluss und wir haben Lieferketten von Liefering bis nach Leipzig über Salzburg und alle spielen das gleiche System. Und dann haben wir außerdem noch den Kloppo, der bei uns als Markenbotschafter dafür sorgt, dass alle kommen. Ich glaube, dass sich dieses ganze Geschäftsprinzip überlebt hat, einfach weil ganz, ganz viele andere Konsortien das auch machen, also dieses Multi-Club-Ownership, dass du da 5 oder 6 Clubs in deiner Würgezange hast, und ich glaube, da ist Leipzig nicht mehr so wahnsinnig führend, wie sie es vielleicht möglicherweise noch in den 10er-Jahren waren, und man darf eben auch nicht vergessen, die tragische, was heißt tragische, fast ein bisschen zu sagen, aber die fatale Rolle von Oliver Minzlaff, der diese ganzen Clubs in seinem Würgegriff hält, der auch nichts anderes kann, als Druck auf alle Leute auszuüben, der offenbar meiner Meinung nach jetzt auch in Leipzig dann mehrfach wohl irgendwelche Brandreden gehalten hat, dass doch jetzt bitteschön mindestens die Champions League dabei rauskommen muss. Also da bin ich mal zumindest gespannt, wie das weitergeht und ob der Rocco Reitz sich denn nicht doch verrechnet hat. Ja. Da weiß man eben nicht.
Ich bin ja nicht ganz so hasserfüllt, was RB Leipzig angeht wie du. Ich mag nur dieses Konstrukt nicht und kann es vernunftbegabt ablehnen. Bei dir ist es ja blanker Hass. Ja. Trotz allem frage ich mich bei Rocco Reitz, ist man dann schmerzfrei, wenn man in so einem Stadium seiner Karriere gerne nach Leipzig geht und von Borussia Mönchengladbach kommt, also von einem sehr emotionalen Traditionsverein eigentlich zum Gegenteil? Der könnte doch auch theoretisch irgendwann vielleicht nach Dortmund gehen. Vielleicht kriegt er sogar ein Angebot von Bayern oder sonst was. Das ist jetzt auch nicht so sympathisch, aber es wäre natürlich trotzdem, du gehst von einem Fußballverein zu einem Fußballverein und gehst von Stimmung zu Stimmung und von Fankultur zu Fankultur. Und jetzt hat er sich aber entschieden für von Mönchengladbach zu Leipzig, für mutmaßlich natürlich ein bisschen mehr Geld und auch ein bisschen mehr Perspektive, öfter mal ein paar internationale Spiele zu haben. Aber so richtig richtig Bock macht das doch eigentlich nicht, würde ich also schätzen.
Nee, aber da musst du, glaube ich, schmerzfrei sein und dann hast du wahrscheinlich einen Berater, der dir noch sagt, das ist jetzt der wichtige nächste Schritt und von dort aus winkt die internationale Bühne. Natürlich zahlen die mehr, natürlich haben sie zumindest ansatzweise das Versprechen, dass sie irgendwie international spielen und wenn es irgendwie die Europa League ist, also das mag ja sportlich sogar ganz interessant sein. Wahrscheinlich hast du noch Ole Werner, der mal vorbeigekommen ist und Jürgen Klopp hat einmal sein beeindruckendes Gebiss gezeigt und gesagt, ja, wir zählen auf dich, aber in der Gesamtheit ist es schon merkwürdig, weil du natürlich die ganzen Phrasen, die du eben auch sonst drischst, ja, ich komme zu einem tollen Club mit einer tollen Atmosphäre und die Kultur hier um den Club, die ist großartig, da musst du ja bei RB Leipzig einfach lügen, weil es keinen Verein gibt oder nur 33 oder 22 Hanseln, die da die Vereinsmitglieder mimen. Du hast Oliver Minzlaff oben drüber, der da sein Terrorregime ausübt. Dann hast du eine Stadt, die auch ein bisschen desillusioniert ist. Die haben ja, glaube ich, 10.000 No-Shows, also von dieser ganzen Dauerkarten-Kamarilla, die da irgendwie in das Stadion geht, kommen ja 10.000 einfach immer nicht und sagen, oh, ich habe jetzt mal eine Dauerkarte, aber Fußball stehe ich eigentlich nicht so drauf. Also diese ganze Erzählung, wir zünden Leipzig richtig an, das ist jetzt eine Stadt, die mit RB posiert, das ist ja einfach nicht so. Das ist ja, diese Story ist ja so auserzählt. Also bin ich mal gespannt, wie Rocco Reitz sich dann da hinstellt und sagt, ja, das ist ja so toll hier und ich bin so toll aufgenommen worden und so. Ich meine, wenn du es wirklich rein sportlich siehst, dann gibt es wahrscheinlich schlechtere Adressen als RB Leipzig.
Das ist sicher so.
Definitiv. Es gibt ein wunderschönes Video von AstroTV und einem von diesen Esoterik-Kanälen. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Hallo, hier ist der Basti. Mit wem spreche ich denn?
Hallo, hier ist die Bianca.
Irmgard.
Bianca.
Ach, Gerda. Gerda, Entschuldigung, ich grüße dich, Gerda. Dein Geburtsdatum hätte ich gerne.
8.5.60.
Nee, und nee. Am 8.5.1960 bis... Ach, am 12.
Genauso reden Arthur und ich auch immer aneinander vorbei. Wunderschön. Du hast mir im Vorfeld, in der Recherche, ja? du hast mir mehrere Mails zu El Mala geschickt und dass der ja zu Brighton geht und du hast dich über die zu geringe Ablösesumme empört.
Ja, also es gibt das Gerücht, dass er mit einem englischen Verein schon sehr weit sein soll. Es soll Brighton sein. Also erstens, wie fühlst du dich als FC-Fan, wenn du einen Spieler hast, den du schon so als Jahrhunderttalent empfindest oder als richtig, richtig, richtig absolut outstanding Talent und du hörst dann, der geht nicht nach Barcelona und nicht zu Madrid und nicht zu PSG, sondern möglicherweise ist Brighton die Destination und dann ist es nicht so eine Voltemade-Ablöse, sondern wir reden von 35 Millionen, die im Raum stehen, da würde ich mich, glaube ich, schon verarscht fühlen. Und dann steht in dem Artikel, den ich gelesen habe, drin, er kann auch richtig Geld, er kann in 5 Jahren kann er 20 Millionen verdienen. Wo ich dann denke, ey, das kriegt doch in England jeder Ersatztorwart. Wie ziehen Sie den denn da über den Tisch, wenn er 4 Millionen im Jahr verdient als großer Shootingstar des deutschen Fußballs gerade? Also an der Meldung, da muss, glaube ich, der Redakteur nochmal rüber, glaube ich. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt für 35 Millionen nach Brighton geht und 4 Millionen im Jahr verdient. Wenn doch, dann würde der Beraterwechsel zu seinen Eltern, ich glaube Mohammed und Sabrina, wäre im Nachhinein vielleicht keine so gute Idee gewesen, wenn er diesen Vertrag jetzt so abschließt, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, aber was ich gehört habe, ist, dass die Eltern wohl schon zugesagt haben und offenbar eine der großen Kriterien ist, dass der Bruder auch mit darf. Alle anderen Clubs sind wohl so, dass sie sagen, der Bruder soll nicht mit, aber da wechseln die El Malas zusammen rüber. Und möglicherweise ist das ja auch so ein bisschen der Touch der Eltern, dass sie sagen, ja, da bleibt die Familie wenigstens zusammen.
Wahrscheinlich kriegt der Bruder auch 4 Millionen im Jahr.
So nämlich.
Und kostet auch nochmal 35 Millionen. Ja. Und so wird das so ein bisschen über Geldwäsche, wird das so ein bisschen, das gab es ja in den frühen Bundesliga-Jahren, ne, als es eine Gehaltsobergrenze gab. Schalke hat, glaube ich, 2 Spieler vom Karlsruher SC verpflichtet, wo einer völlig unbrauchbar war. Und sie haben auch für beide dann einfach den Höchstbetrag gezahlt und statt für den einen dann diese Gehaltsgrenze überschreiten zu müssen und haben dann 2 Spieler geholt zum Preis von 2 und in Wirklichkeit war der eine aber überhaupt nur so ein Abschreibungsprojekt. Das gab es schon in den frühen Jahren der Bundesliga. Das könnte bei den Elmaras auch so sein.
Ja, und das hat natürlich ein bisschen Flurschaden. Wir sind
eine ganz heiße Sache auf der Spur jetzt.
Ja, ich merke das selber. Ey, das ist ja wie Florian Plettenberg, diese Verrohung, die Verrohung der Sitten bei diesen ganzen komischen Transferjournalisten, da sah man bei X, bei Twitter, ein Bild, ein KI-Bild, auf dem man Rocco Reitz schon sah, wie er mit Ole Werner auf dem Bild steht, wo er gerade das Trikot hochhält. Und Ole Werner hat Rocco Reitz im Arm, als ob er den irgendwie wie Hans-Martin Schleyer irgendwo in einem Kabuff gehalten würde. Also das war richtig merkwürdig. Da dachte ich auch, ey, dieser KI-Rotz. Wenn man damit nicht geile Jingles macht, ist KI gar nicht so geil, denke ich immer.
Apropos, du hast vorhin einmal, das müssen wir mal nachtragen, du hast vorhin einmal, als es um die Abseitslinie ging, hast du Gehänge gesagt.
Ja.
Bitte einmal hier.
Little content, little content, da war wieder little content.
Und es ist auch gut, dass wir das jetzt gehört haben, weil wir müssen leider heute traurig mitteilen, Frimpong ist heute nicht bei uns. Das heißt, das Frimpong-Showtreppen-Jingle wird es heute nicht geben.
Oder wir spielen es einfach ein und einer von uns imitiert ihn.
Auch schwierig. Ich muss schon seine Ordnung haben. Aber wir können doch gar nicht erklären, wo der heute ist, weil wir so genau wissen wir es nicht, oder?
Doch, er ist beim Zahnarzt.
Er
ist beim Zahnarzt.
Thailand-Urlaub.
Das muss man immer auch sagen. Frimpong, die Aggressivität, die er in den letzten...
Der hat so abgeschliffene Zähne vom Dornenknirschen wahrscheinlich.
Ja, genau. Pass auf jeden Fall, die Aggressivität, die kommt doch daher, weil ich irgendwann behauptet hätte, er sei in Urlaub gewesen, aber er war bei einem Arbeitseinsatz. Als Erntehelfer, als Spargelstecher auf brandenburgischen Wiesen. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ist, glaube ich, beim Zahnarzt und lässt sich nochmal Jackettkronen machen. Hat jetzt Klopp im Fernsehen gesehen und jetzt wird auch ein komplettes Klavier eingesetzt. Ich wollte aber noch ganz kurz sagen, dass bei El Mala, da waren wir doch bei dieser gerade sehr investigativen Geschichte, ist es auch deswegen noch heikel, weil ja das Spiel gegen Gladbach ansteht. Das rheinische Derby, das eigentliche rheinische Derby, wo man sich immer gegenseitig bekriegt und ausgerechnet jetzt soll der wichtigste Spieler der Geißböcke dann eben wechseln. Und das Ganze hat natürlich dann eine gewisse Koinzidenz, weil gleichzeitig Rocco Reitz auch noch weg ist. Also die können sich möglicherweise die Hände schütteln und sich mal austauschen, wie das so ist, wenn man mal geht und alle Leute richtig angefressen sind. Ich hoffe natürlich, dass El Malad oder die El Malas dann gleich diese ganze lokale Kultur in Brighton aufsaugen, auch möglicherweise mit den großen Scootern mit den 17 Spiegeln rumfahren und eine Prügelei machen mit Mods und so weiter. Das fände ich sehr, sehr schön. Ansonsten fragt man sich, was man da will. Fabian Hürzler ist ja Trainer bei Brighton. Habe ich schon mal erzählt, das große Zerwürfnis zwischen Fabian Hürzler und Elf Freunde?
Irgendwas dämmert mir.
Nee, seine Beratungsagentur. Nicht Hürzler selber, aber seine Beratungsagentur. Ja. Wir haben mal bei Hürzler angefragt, ob wir ein Interview mit ihm machen können. Und dann schreibt die Beratungsagentur zurück, ja, das wäre aber super, wenn Fabian Hürzler dann auch auf dem Cover von Elf Freunde wäre. Und wir so, nee, das entscheiden schon wir, ne? Also gerne ein Interview, aber Cover müssen wir mal gucken. Und dann schreibt uns die Beratungsagentur Nassforsch zurück, ja, dann melden sich doch einfach wieder, wenn Fabian Hürzler aufs Cover kam. Daraufhin habe ich etwa harzige Mail zurückgeschrieben, dass das ja nun wirklich unsere Entscheidung sei und dass wir dann einfach darauf verzichten würden, in Zukunft mit Fabian Hürzler zu sprechen, wenn es unbedingt er das Covermodel sein muss, weil das irgendwie respektlos ist. Und dann hat mir da der Beratungschef Heini da zurückgeschrieben, alter Falter, irgendwelche alten Tweets von mir rausgekramt, so reden sie und also, unerquicklich. Seitdem findet Fabian Hürzler bei uns nicht mehr so richtig statt, weil er kommt nicht aufs Cover. Bitter. Aber es, wie gesagt, hat jetzt die El Mala-Brüder. Muss ja wahrscheinlich beide spielen lassen, laut Vertrag.
Es war bestimmt so wie damals bei mir, als Norbert Flippen, Gott hab ihn selig, mir geschrieben hat, dass wir die Sache mal unter Männern klären müssten, nachdem ich mal irgendwas geschrieben habe, was er nicht mochte.
Das finde ich aber auch immer so ganz geil. Ich habe aber festgestellt, dass bei Konflikten im Fußball es immer so ist, dass die Leute einmal anrufen wollen und mega sauer ins Telefon bölken und danach ist es aber auch gut. Ne? Also ich habe das mit Tommy von Hesen mal in Bielefeld erlebt. Da rief der an und ach, das war so zu einer Zeit, in der ich noch irgendwie die Hacken zusammengeknallt habe, wenn so Fußballfunktionäre anriefen und bölkte ins Telefon, sind total verrückt. Da ging es um irgendeine internationale China, Nordostasien, Indien, T-Kombi mit Arminia Bielefeld. Da hatte ich ein bisschen spöttisch in der Lokalzeitung geschrieben, ne? Arminia greift jetzt auf den globalen Markt aber richtig mal an. Daraufhin rief Thomas von Hesen an und sagte, warum ich mich darüber lustig machen würde und bölkte dann so rein und meinte ich so, ja, das ist auch nicht so schlimm und haben sich mal in der SZ angelesen, was über diese komischen asiatischen Kooperationen von Bundesligisten stand. Wer liest denn in Bielefeld die Süddeutsche Zeitung? Sind sie total bescheuert? Und ich dachte, das Tischtuch ist total zerschnitten, aber dann irgendwann kurz vor Ende, ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Mach's gut, Philipp. Ciao. Und legte auf. Fand ich irgendwie auch gut. Ja. Ja, also die kommen von 180 Ruhepuls auf null wieder runter. Also es geht dann nochmal einmal losgeworden zu sein und danach alles wieder okay. Finde ich irgendwie aber auch eigentlich eine nette Streitkultur.
Wollen wir mal zu meinem Impulsvortrag kommen? Der wird ja diesmal etwas anders als sonst.
Ja, Bayernhof. Ja. Darf ich mal darauf hinweisen, dass das Ganze durchaus Rumors und Aufregung in der Lokalpresse gab.
Immer so jetzt.
Dort wurde nämlich schon von der großen Ehre berichtet, dass Bayernhof endlich auch mal wieder überregional gewürdigt wird. Wir hatten ja schon in der vergangenen Folge fußballromantisch verklärt, dass früher die großen Bayernliga-Zeiten und Bayernhof immer eine große Rolle gespielt hat. Wenn ich genau weiß, wo Hof liegt, das liegt direkt an der innerdeutschen Grenze fast ein bisschen, ne? Das ist Zonenrand Gebiet, glaube ich, wie Bayreuth. Kann das sein?
Du verlangst jetzt von mir Insiderkenntnisse, die ich nicht habe. Aber lass uns doch mal den Jingle abspielen.
Ja, den Jingle bitte.
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein.
So, also Bayernhof. Bei Bayernhof, erster Gedanke, jetzt pass auf, ich schweife wieder ab. Wonach richtet sich eigentlich, in welcher Reihenfolge man die Vereinsfarben eines Vereins nennt? Weil Borussia Dortmund ist ja nicht gelb-schwarz, sondern schwarz-gelb. Werder Bremen ist nicht weiß-grün, sondern grün-weiß. Arminia Bielefeld ist blau-weiß, ne?
Nein.
Blau-weiß-schwarz.
Nein, auch nicht blau-weiß-schwarz, pass auf. Also das ist nämlich der große Unterschied. Der Hamburger SV ist blau-weiß-schwarz
und
wir sind schwarz-weiß-blau.
Die sind blau-weiß-schwarz? Okay, ihr seid schwarz-weiß-blau. Okay, aber wonach richtet sich das? Entscheidet das mal irgendeiner oder so? Jedenfalls, ich weiß nicht genau, Bayernhof schwarz-gelb ist oder gelb-schwarz. Aber sie sind auf jeden Fall, sie haben erstens erfreulicherweise, obwohl der Verein vor 21 Jahren vom FC Bayernhof in die Spielvereinigung Bayernhof überging, hat der Verein immer noch ein ähnliches Wappen und ähnliche Vereinsfarben. Also da ist die Vereinskultur aufrechterhalten worden. Und es ist ein Verein mit einer ganz großen Tradition, der jetzt in der Bayernliga Nord spielt, da gerade auf Platz 13 steht, in einem Stadion spielt mit dem wunderbaren Namen Stadion Grüneau, das gerade umgebaut wird. Ein Stadion, was gefühlt 50 Jahre sich nicht verändert hat. Und das Problem ist aber jetzt, oder nicht das Problem, also erstens, du sagst völlig richtig, viele Vereine freuen sich mittlerweile total, wenn sie bei uns im Podcast genannt werden. Auch Bayernhof hat mir sehr nette Mails geschrieben und viele Leute haben nette Mails geschrieben, aber ich habe dann gedacht, weil ich bei der Recherche einen Film gefunden habe über Bayernhof, wo Fritz von Thurn und Taxis sich äußert zu Bayernhof und ich dachte, der ist doch viel dichter dran. Fragst du mal den Fritz, was er so zu sagen hat zum FC Bayernhof oder zur Spielvereinigung Bayernhof, muss man ja jetzt sagen. Und er hat gesagt, ja klar, mache ich mit. Und hier ist das, was ihm als erstes zur Spielvereinigung Bayernhof eingefallen ist.
Also wenn ich an den FC Bayernhof denke, dann erinnere ich mich an lange Autofahrten, mindestens 3 Stunden, von München hinauf, ganz in den Nordosten von Bayern. Hof an der Saale, 50.000 Einwohner, nur 50.000, Zonenrandgebiet, die Grenze zu Thüringen war nur 3,5 Kilometer entfernt. Und der Fußballclub Bayern aus Hof, 1910 gegründet, gilt und galt neben dem Club aus Nürnberg und der Spielvereinigung Fürth als der Traditionsverein in Franken. Die Begeisterung für den Fußball, ja, kannte buchstäblich kaum Grenzen. In der erfolgreichen Zeit 60er und 70er Jahre war das legendäre Stadion Grüneau häufig gut gefüllt. Zweistellige Zuschauerzahlen waren keine Seltenheit. Rekord damals 19.000 Besucher gegen Rot-Weiß Essen in der Aufstiegsrunde 1968. Ja, der Club Bayernhof war sehr erfolgreich, spielte häufig jeweils in der zweiten Liga, in der Regionalliga, dann in der zweiten Fußball-Bundesliga-Gruppe Süd. 3-mal um den Aufstieg in die Bundesliga, 67, 68 und 72. Unter anderem unter Cheftrainer Heinz Eltner scheiterte man damals nur knapp. Unvergessen für mich der Mittelstürmer Bobby Breuer, schnell, antrittsstark, dribbelstark und abschlussstark. Mehrfach Torschützenkönig in der Regionalliga Süd, später in der zweiten Bundesliga und hinter ihm tauchte dann plötzlich ein junger Mittelfeldspieler auf, Ludwig Schuster. Technisch unwahrscheinlich begabt, herausragend eigentlich von der Qualität her. Regisseur brachte ihm dann später ein Engagement bei Bayern München ein. Ja, die allerwichtigste Figur für mich war immer und auch Ansprechpartner in erster Linie Armin Möglius. Das war der Spielausschussvorsitzende. Heute würde man sagen, ein Manager, ein Sportdirektor, ein herzensguter Sachse mit enormem Fußballverstand, der diesen Club zusammengehalten hat und dafür gesorgt hat, dass der über Jahre Herausragendes geleistet hat. Sein Lieblingssponsor, er war sehr früh auf der Suche nach Sponsoren, war der Sechsämtertropfen aus dem nahen Fichtelgebirge. Und er nötigte mich fast vor jedem Spiel und vor allen Dingen auch nach den Spielen immer ein paar Stamperln von diesem Kräuterlikör, den viele vielleicht kennen, zu trinken. Hoher Alkoholgehalt. Aber ich habe mich da vor allen Dingen nach den Spielen ein bisschen zurückgehalten. Denn wie gesagt, ich musste ja dann die gut 3 Stunden wieder mit dem Auto zurück nach München. Es war eine herrliche Zeit. Unvergessen. Der FC Bayernhof. Tradition bleibt. Fußballbegeisterung nach wie vor sehr hoch.
Ach, endlich mal wieder die Stimme von Fritz von Thurn und Taxis zu hören, ist natürlich ganz, ganz wunderbar.
Ich freue mich immer, wenn der auf irgendeinem alten YouTube-Video plötzlich kommentiert. Ich freue mich total, den zu hören jedes Mal.
Ist das nicht wunderschöne alte Bundesrepublik? Also da denkt man dann auch gleich, jetzt kommt Werner Feigl wieder mit den Tagesschau-Nachrichten um die Ecke. Fritz von Thurn und Taxis meldet sich aus dem sonnenüberfluteten Münchner Olympiastadion, neben ihm Uli Hoeneß in dieser roten Thermojacke. Also sowas, das ist für mich Bundesrepublik pur.
Es ist auch einer dieser Vereine, wo ich als Kind schon so ein ganzseitiges Bild aus dem Kicker mir aufgehängt habe zu Hause Bayernhof. Also wirklich ein Verein, die man irgendwie in seiner Kindheit schon, die waren lange zweitklassig und so. Aber ich weiß, so viel mehr könnte ich jetzt auch nicht beitragen.
Aber was man mal sagen muss, ist, was ich wirklich so wunderschön finde, ist wirklich dieser Rufname Spotzer für die Spielvereinigung Hof, die es früher gab. Ey, ja. Dass du Spotzer gerufen wirst, ich meine sonst die Gelben, die Blauen, die Jungs von der Alm, die Seemöwen oder was ich, aber die Spotzer fand ich auch so mittelschön. Was mich mit Hof noch verbindet, muss ich ja sagen, sind tatsächlich die Flüchtlingszüge. Kannst du dich noch erinnern, die aus der Botschaft in der Tschechoslowakei kamen und anderswo und aus Prag, die landeten zum allererst ja in Hof, ne, direkt am Bahnhof. Und dann gab es dann Jubelszenen und den Flüchtlingen wurden so Stonewash-Jeans entgegengeworfen und Begrüßungsgeld und so weiter. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Aber was ich natürlich auch immer spannend finde, ist, dass es ja wirklich auch viele gibt, die Borussia heißen und viele, die weniger eher die Arminia heißen, Arminia Hannover, Arminia Bielefeld. Aber Bayern ist ja auch so doch irgendwie so relativ naheliegend. Eigentlich ist es fast ein bisschen komisch, dass es nicht noch mehr Clubs gibt, wie Bayern Hof, wie Bayern Alzenau und was es da alles gab. Haben ja viele bei Spotify auch nochmal reingeschrieben, was es da alles so gibt. Ne?
Ja.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, ja. Absolut.
Aber ich meine, wir haben eben ja schon die Frage gehabt, ob man Hörzu-Leser war oder ja. Gong-Leser oder TV hören und sehen und so weiter. Hattet ihr welche
Gong
Zeitung?
Kannte ich niemanden.
Aber Gong, meine Oma. Aber die, gut, die kanntest du nicht. Ja. Aber die gab's, beim Edeka in Augsburg gab's immer nur den Gong und den musste ich meiner Oma immer mitbringen. Aber was hattet ihr für eine Tageszeitung zu Hause? Nur den Weserkurier oder noch irgendwas anderes?
Auf dem Land bei uns, im Vorort von Bremen, gab's entweder die Sieger Kreiszeitung, die dir auch geläufig ist wegen des Sportteils, oder den Weserkurier. Mhm. Andere Tageszeitung gab's da nicht.
Also es ist nämlich so, dass ich immer früher die Neue Westfälische geklaut habe beim Nachbarn, der übrigens auch der...
Natürlich.
Ja, pass auf, der war nämlich der Chef des örtlichen Knacksclubs.
Ah! Da schließt sich ein Kreis.
Herr Schäferling, das
ja,
war
super.
Ja, genau. Wir hatten dann, glaube ich, mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall habe ich damals irgendwie die Neue Westfälische nebenan geklaut und irgendwann wurde ich von einem Nachbarn gesehen, wie ich immer über die Brüstung gehüpft bin, um die Neue Westfälische zu klauen. Das habe ich nur deswegen gemacht, weil in der Süddeutschen früher, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, die Abendergebnisse nicht mehr drin waren. Ne? Da waren dann immer, diese Spiele endeten nach Redaktionsschluss und die wurden dann am Tag danach nachgereicht. Und ich wollte ja wissen, wie beispielsweise die Bundesliga gespielt hat. Und da gab es ja auch noch nicht so, dass du im Internet nachgucken konntest. Auf jeden Fall war es dann so, dass die Süddeutsche bei meinen Eltern dann immer im Postkasten waren, ach, da war die Samstagsausgabe, die war so dick wegen Auto und Kontaktanzeigen und Immobilien, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da gab es immer die Tabelle der Bayernliga und es war einfach immer so, das erzeugt bei mir immer ganz wunderbare Gefühle. Bayernhof, auch Schwaben Augsburg, der FC Augsburg, die Spielvereinigung Fürth, als sie noch nicht diesen Fantasienamen hatte, TSV 68 München, also als die ganze Zeit in der Bayernliga, und der Carsten Wettstein, kannst du dir Carsten Wettstein noch erinnern, diesen großartigen Trainer?
Carsten Wettberg.
Ach, Carsten Wettberg, entschuldige bitte. Das lassen wir mal drin, damit man sieht, wie wenig Ahnung ich habe.
Ja?
Ja. Wettstein.
Sag mal, hast du auch, als alter Printmann, hast du auch so ein sinnliches Verhältnis zu Zeitungskiosks im Urlaub? Kennst du auch noch diese Zeit, als man irgendwie tagelang zum Kiosk gelaufen ist, ob der Kicker von letzter Woche Dienstag oder Montag, besser gesagt, noch da ist? Der kam dann immer eine Woche später und ich liebe immer diesen Geruch nach bedrucktem Papier in Zeitungskiosks.
Druckerschwärze, das werden auch die jungen Leute nicht mehr wissen, die nur noch auf ihre Mobiltelefone starren, dass man früher auch so schwarze Hände hatte, wenn die Zeitung wirklich frisch angeliefert war. Am allermeisten war, und das war tatsächlich auch noch, da hatte ich ein ungetrübtes Verhältnis sogar zur Bild-Zeitung noch. Das war die einzige Zeitung, die es in unserem Dänemark-Urlaub gab. 4 Wochen Dänemark-Urlaub und immer nur Max Merkel testet die Bundesliga, was ich einfach immer super fand, weil die Sprüche von Max Merkel, die hatten es schon in sich. Auf jeden Fall jeden Tag die Bild-Zeitung gekauft und geguckt, oh, wie viel kriegen die im Management? Nur 4 Bälle? Oh. Und es war ja auch immer klar, damals, selbst als der HSV dreimal oder zweimal Meister geworden ist, immer der FC Bayern von Max Merkel auf der 1 getippt. Und wie gesagt, das haben wir, glaube ich, auch schon häufiger gesagt, Max Merkel immer mit seinem großen Hass auf Michael Harford, ne? Jagte mehr den Hasen nach als den Ball. Michael Harford führte den Föhn in der Kabine ein. Solche unschönen Sachen standen.
Man sagt, er nimmt Whisky als Treibstoff. Gab's auch.
Oder ja. Mario Basler. Ja, Mario Basler ist wie eine Parkuhr. Er steht da und die Bayern werfen Geld rein. So.
Ne? Du musst Glücksrad drehen.
So war es damals. Auf jeden Fall können wir einfach nur sagen, der FC Bayern Hof ist eine der Mannschaften unserer Jugend. Die Spotzer, wie man sich wie man den Vorgängerverein spielt.
Jetzt hatten wir schon die Schnüdel und die Quecken hatten wir und die Spotzer.
Ach, herrlich.
Schön, die Spitzen.
Ja, das ist einfach wunderschön. Herrlich. Also wir drehen jetzt das Glücksrad und es wird...
Die Spielvereinigung Frechen 20.
Juhu!
Ja, Mittelrheinliga.
Ich muss gestehen, dass ich Frechen20 irgendwie aus alten Geschichtsbüchern kenne, ansonsten überhaupt gar keinen Begriff habe. Insofern ist es terra incognita, wie wir Historiker sagen. Da werde ich mich mal reinfuchsen und möglicherweise frage ich einfach mal Fritz von Turn und Taxis, was er zu Frechen20 zu sagen hat. Das wäre doch mal schön. Also, liebe Frechner Tagespost oder was es immer da gibt, vielleicht auch Kölner Express oder wer auch immer, ja, meldet euch doch bitte und liefert mir exklusive Informationen und dann werde ich einen ergreifenden Impulsvertrag über Frechen20. Wahrscheinlich 1920 gegründet, nehme ich an, ne? Oder 20 Spieler gehabt, ja, oder keine Ahnung, für 20 Euro gegründet.
Vermutlich,
oder 20.
Ja.
Ey, ich rede auch Quatsch. Ja. Also, die Folge ist zu Ende und wir werden in der nächsten
Woche... Noch nicht ganz. Wir wollten noch die Bodycam spielen. Wir wollten noch die David Raum Bodycam noch spielen.
Mit Dennis Aytekin.
Ja, ja, eine der schönen Aufnahmen dieser Woche, wo man, also Bodycam, haben wir beide drüber geredet, du siehst sie etwas kritisch und willst das gar nicht immer sehen. Aber bei David Raum Leipzig, beim Spiel in Stuttgart, gab es diesen sehr, sehr schönen Dialog zwischen ihm und dem Schiedsrichter.
Lass dich nicht vom Karasau und Under verarschen, wenn die immer einen kleinen Rempler kriegen.
Okay. Das hat sie gar nicht gefunden.
Ja, aber hier jetzt auch der Karasau, ja, weißt du, der schreit schon bevor der
Ball. Pass auf.
Der Karasau braucht immer einen Krankenwagen direkt, wenn er am Boden
ist. Ich sag dir ganz ehrlich, ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Aber heute war ich leider nicht mit dir zufrieden, muss ich dir leider sagen.
Aber
du hast auch mal so Tage, alles gut.
Aber David, pass auf.
Aber du bist ein überragender Schiri.
Ich sag dir eins, ich wünsche dir alles Gute für die WM.
Ich dir auch.
Ich höre ja auf.
Ja, aber ich wünsche dir allgemein alles Gute.
Mach's gut.
Vielen, vielen Dank.
Heute war ich nicht zufrieden mit dir. Das ist ja wie so ein Erdkundelehrer in der 10., wo du so einen Einserschüler hast, der nur eine 3 geschrieben hat, weil er nicht wusste, wo die transsibirische Eisenbahn lang geht. Heute war ich nicht zufrieden mit dir. Finde ich irgendwie schön. Ansonsten bin ich kein großer Anhänger, habe ich ja schon gesagt, kulturkritisch, die Bodycam, diese krakelnden Schiedsrichter, distanzlos herumkrälen, die Schiedsrichter. Ich mag's nicht so. Aber wie heute war ich zufrieden mit dir, lieber Arndt. Um mal diese Folge abzuschließen, heute war ich wirklich zufrieden.
Weißt du, was unsere beiden Vereine eint? Wir stehen gerade beide auf Platz 15. Oh. Arminia muss nach Elversberg, habe ich gesehen. Das ist kein so schöner Gang.
Nein.
Und ich fahre am Wochenende nach Wolfsburg. Wolfsburg gegen Werder, 17 gegen 15. Das ist so ein Spiel, wo du wirklich dich fühlst wie beim Pokalfinale, weil du kannst ganz viel gewinnen, aber auch ganz viel verlieren.
Arndt.
Und ich habe ein bisschen Angst.
Arndt, du musst jetzt Berufliches vom Privaten trennen. Denn privat kannst du für Werder sein, aber beruflich, im Zuge dieses Podcasts, musst du für den großartigen Menschen, den besten Trainer auf dieser Welt, den Mann, der den VfL Wolfsburg retten wird, sein. Wir grüßen noch einmal ganz herzlich unseren Lieblingstrainer, Dieter Hecking.
Wuhu! Ja, aber du sollst euch einen Arsch offen, oder? Sowas zu sagen.
Ey, das fand ich ja wirklich, wie Frimpong da reingegrätscht ist, als wir unsere Sympathie für Dieter Hecking ausgedrückt haben.
Geht's Was war noch? Denn da los mit ihm?
Ich weiß nicht, was ihm los ist. Wahrscheinlich haben ihn Zahnschmerzen geplagt. Das ist ja oft so, wenn Leute so chronische Zahnschmerzen haben, dass sie dann so unleidlich werden. Das war bei Frimpong so.
Diese neue Aggressivität. Also mir gefällt die nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber Dieter Hecking gefällt mir umso mehr. Er ist eben Mensch geblieben. Und er wird möglicherweise, ich glaube, ein Unentschieden wäre doch schön. Unentschieden für euch beide. Das bringt euch nicht so wirklich was. Aber ihr haltet den VfL Wolfsburg auf Schlagdistanz und Dieter Hecking bewahrt sein Gesicht. Und also ich habe ja auch in der Redaktion nochmal rumgefragt, wie die Leute so Dieter Hecking sehen. Und was die Leute alle super finden, dass er seit den 80ern den gleichen Haarschnitt hat und nicht verändert. Mhm. Das musst du erzählen. Kennst du die Theorie? Es gab die Boulevard-Theorie, da riefen mich häufiger Leute an und sagten, ist das Gerücht wahr, dass Jogi Löw eine Perücke trägt? Mhm. Und das war das absurdeste Gerücht jemals. Und weißt du, was die nämlich gemacht haben? Die haben sich jeden Tag Fotos angeguckt und haben festgestellt oder meinten festgestellt zu haben, dass Jogi Löw sich nie die Haare schneidet, dass die Haare nicht wachsen. Und das war das Theorem, warum sie gesagt haben, Jogi Löw trägt eine Perücke.
Ja.
War Quatsch. Also hat sich irgendwann, ich glaube, irgendeiner war mal kurz davor bei einer Pressekonferenz an den Haaren von Jogi Löw zu ziehen. Aber das hat sich als Unfug herausgestellt. Aber bei Dieter Hecking finde ich, es ist eine Theorie. Es ist eine Theorie, dass er einfach so einen Haarhelm hat, den er jeden Morgen aufsetzt. Könnte ja auch sein.
Ja. Jetzt war es also wirklich, also ich frage mich aber nächste Woche, wenn jetzt Frimpong heute beim Zahnarzt ist, haben wir dann nächste Woche den aggressiven, den neuen Frimpong immer noch? Oder hat er keine Zahnschmerzen mehr? Wir haben den alten Kuschelbär. Ich bin mal gespannt. Wir haben
hundertprozentig Akku-Frimpong, weil es schiefgegangen ist. Ich glaube, er wollte nur so ein Bleaching machen, wenigstens die Zähne. Er wollte ein Bleaching machen und dann hat er gesagt, oh, da hinten haben sie ja Karies und da haben sie Parodontose und das müssen wir ausbürsten und so weiter. Und er wird extrem aggressiv sein.
Philipp,
so.
Es ging auch ohne Frimpong heute mal, aber nächste Woche sind wir wieder zu dritt.
Ja, und ich will das mal sagen mit Dennis Aytekin nochmal. Ich war heute sehr zufrieden mit dir.
Ich auch mit dir.
Oh, tschüss.
Ein versöhnliches Ende.
Mein Lieber. Tschüss.
Tschüss.
Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.